Wir wollen hören auf die Lesung aus dem Heidelberger Katechismus, den Sonntag 31. Frage 83. Was ist das Amt der Schlüssel? Die Predigt des Heiligen Evangeliums und die christliche Kirchenzucht. Durch diese beiden wird den Gläubigen das Himmelreich aufgeschlossen, den Ungläubigen aber zugeschlossen. Frage 84. Wie wird das Himmelreich durch die Predigt des Heiligen Evangeliums auf- und zugeschlossen? Die Antwort: Nach dem Befehl Christi wird allen Gläubigen verkündigt und öffentlich bezeugt, dass ihnen alle ihre Sünden aufgrund des Verdienstes Christi von Gott wirklich vergeben sind, so oft sie die Verheißung des Evangeliums mit wahrem Glauben annehmen. Allen Ungläubigen und Heuchlern aber, dass der Zorn Gottes und die ewige Verdammnis auf ihnen bleiben, solange sie sich nicht bekehren. Nach diesem Zeugnis des Evangeliums will Gott in diesem und im zukünftigen Leben urteilen. Frage 85. Wie wird das Himmelreich durch die christliche Kirchenzucht zu- und aufgeschlossen? Nach dem Befehl Christi werden alle, die sich Christen nennen, aber unchristlich lehren oder leben, mehrfach brüderlich ermahnt. Wenn sie von ihren Irrtümern und Lastern nicht ablassen, werden sie der Kirche oder den von ihr Beauftragten namhaft gemacht. Wenn sie auch auf deren Ermahnung nicht hören, werden sie von diesen durch Versagung der heiligen Sakramente aus der christlichen Gemeinde und von Gott selbst aus dem Reich Christi ausgeschlossen. Sie werden jedoch als Glieder Christi in der Kirche wieder angenommen, wenn sie wahre Besserung versprechen und zeigen. Wie kommt man eigentlich in den Himmel? Was würden wir antworten, wenn uns das jemand so direkt fragt? Was würdet ihr antworten? Ich hoffe, als gute Protestanten, als Reformierte umso mehr, würden wir alle antworten, allein durch Gottes Gnade, allein durch den Glauben, allein durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist, natürlich ist das das Evangelium. Ich hoffe, da sind wir uns auch einig, dass das die richtige Antwort ist. Meine Erfahrung ist allerdings, oder meine Befürchtung, dass wir das manchmal so sehr betonen, diese Dinge, die ja völlig korrekt und richtig sind, allein aus Gnade, allein durch den Glauben, allein durch Jesus Christus, wenn ich glaube an Jesus Christus, dass das manchmal auch in der Praxis zumindest zu großen Missverständnissen führt oder geführt hat unter vielen Christen. Das führt dazu, oder manchmal eben ein Missverständnis führt dazu, dass wir all das, was eigentlich richtig ist, was wir gerade gehört haben, individualistisch, extrem individualistisch verstehen. Ich bekomme Gnade, ich bin gerettet allein aus Gnade, ich glaube, ich und mein Jesus in meinem Himmelreich sozusagen, wo immer ich bin. Und ich fürchte, dass wir vergessen haben, zu weiten Teilen zumindest, was denn die Kirche eigentlich damit zu tun hat, mit dem Evangelium. Viele Christen würden vielleicht spontan antworten, naja, so direkt hat die Kirche mal gar nichts zu tun mit dem Evangelium. Das Evangelium ist eine Sache zwischen mir und Gott, zwischen mir und Jesus Christus. Das Evangelium kann ich mir auch selber geben, kann ich mir selber holen, sozusagen aus der Bibel, auch ohne Kirche. Das Evangelium kann ich selber glauben, auch völlig ohne Kirche. Ich kann in den Himmel kommen, völlig ohne Kirche. Diese Dinge betonen wir so oft und die Kirche wird dann oder ist schon für viele Christen höchstens noch der Ort, wo man sich zufällig trifft, wo sich zufällig die treffen, die sowieso individuell unterwegs sind in den Himmel, jeder für sich. Das ist so ein bisschen wie man im Bahnhof vielleicht zufällig noch andere trifft, oder nicht zufällig, man trifft auf dem im Bahnhof, auf dem Bahnsteig, die auch gerade unterwegs sind nach Berlin oder wo auch immer. Und die Kirche ist für viele diese Christen, die sich Christen nennen, ist die Kirche, naja, nett, dass es das gibt, eine Kirche, aber notwendig ist die Kirche nicht. Die Kirche ist die Bahnhofshalle, wo wir mal durchkommen, aber nicht das Ziel oder das Zuhause. Und Christen über 2000 Jahre haben das radikal anders gesehen. Unser Katechismus sieht das radikal anders. Wir Reformierte sehen das anders. Ich will noch mal kurz erinnert, was wir schon gehört haben im Heidelberger. Woher kommt denn der Glaube? Wie werden Menschen gläubig? Frage 65. Woher kommt der Glaube? Die Antwort: Der Heilige Geist wirkt den Glauben in unseren Herzen durch die Predigt des Heiligen Evangeliums und bestätigt ihn durch den Gebrauch der heiligen Sakramente. Das heißt, der Glaube, der entsteht nicht einfach so im luftleeren Raum. Der Glaube entsteht nicht einfach in einem Vakuum, wo auch immer ich gerade vielleicht bin. Der Glaube entsteht nicht ohne Kirche. Der Glaube entsteht in der Kirche, da wo das Evangelium gepredigt wird, wenn es treu verkündigt wird. Der Glaube wird am Leben gehalten, gestärkt, bestätigt in der Kirche, durch die Kirche, in den Sakramenten, da wo die Sakramente treu praktiziert werden. Wir bleiben beim Glauben, wir bleiben Christen im Rahmen der Kirche. Was ist überhaupt Kirche? Auch darüber müssen wir nochmal nachdenken. Was ist eine oder die wahre Kirche? Wir erinnern uns vielleicht an die Merkmale aus dem niederländischen Glaubensbekenntnis, die Merkmale oder Kennzeichen einer wahren Kirche, da wo sie ist. Das ist die Predigt, die reine Predigt des Evangeliums, die reine Verwaltung oder Praxis der Sakramente, und das ist die Kirchenzucht zur Besserung der Fehler im Leben und in der Lehre. Predigt, Sakramente, Kirchenzucht, das sind die drei Merkmale. Wo die sind, da ist wahre Kirche. Wo die fehlen, haben wir irgendetwas anderes, irgendeine Sekte, aber nicht die wahre Kirche Jesu Christi. Und hier kommt die große Überraschung vielleicht, die keine Überraschung sein sollte: diese Dinge, diese drei Dinge, nichts davon geben wir uns selbst. Zu Hause, einfach so, in unserem stillen Kämmerlein. Ja, wir sollen die Bibel lesen, wir dürfen die Bibel lesen und wir sollen sie auch lesen. Aber wir dürfen uns nicht vormachen, das wäre, wenn wir die Bibel lesen, aufschlagen und studieren, das wäre im Prinzip dasselbe wie die Predigt im Gottesdienst in der Kirche. Das ist nicht dasselbe. Ja, wir sollen und dürfen und können Gemeinschaft haben mit Christus, auch zu Hause, jeden Tag. Aber wir machen uns trotzdem was vor, als wäre das wie die Gemeinschaft in der Gemeinde, im Gottesdienst, am Tisch des Herrn. Das ist es nicht. Und ja, wir können und sollen unser Leben selbst immer wieder auf den Prüfstand stellen, ob wir, wie wir leben, wie wir wandeln als Christen. Aber wir machen uns vor, als wäre das dasselbe wie Kirchenzucht durch die Hirten in der Gemeinde. Das ist auch nicht dasselbe. Meine Lieben, wir alle, jeder Einzelne, der hier sitzt, jeder Einzelne von uns, wir brauchen die Kirche so dringend wie die Luft zum Atmen. Wir brauchen die Kirche wie die Arche Noah in der Sintflut. Jeder von uns braucht die Kirche. Und warum? Weil wir eben, wenn wir alles zusammennehmen, wissen sollten, außerhalb der Kirche gibt es keine Erlösung. Es ist kein Heil zu finden. Die Kirchenväter waren nicht römisch-katholisch, was man manchmal denkt, naja, die sind so römisch-katholisch gewesen. Die waren nicht römisch-katholisch, die waren allgemein christlich, wenn sie gesagt haben, außerhalb der Kirche keine Errettung. Wenn sie gesagt haben, wie Cyprian und Augustinus, der kann Gott nicht zum Vater haben, der nicht die Kirche zur Mutter hat. Wenn jemand entkommen könnte, der außerhalb der Arche Noah war, der Sintflut, dann könnte auch einer entkommen, der außerhalb der Kirche ist. Das ist völlig unmöglich, haben die Kirchenväter geglaubt und gedacht. Wir denken, wie gesagt, da völlig individualistisch von der Kirche. Naja, da wo einzelne Gläubige sind, einzelne Gerettete, die sind eh schon gerettet und gläubig, ist alles gut, da ist dann auch Kirche. Wir denken nicht mehr umgekehrt, da wo die Kirche ist, da sind die Geretteten, da werden Menschen gerettet. Da wo die Kirche ist mit ihrem Dienst, mit ihren Sakramenten, mit ihrem Gottesdienst, mit ihren Amtsträgern, mit ihren Mitgliedern, mit der Kirchenzucht, mit all dem drum und dran, da sind die Christen, die gerettet werden. Das klingt uns vielleicht manchmal zu katholisch, zu römisch-katholisch, zu viel Betonung auf die Kirche. Die Kirchenväter hätten wahrscheinlich gesagt, man kann gar nicht die Kirche zu sehr betonen. Sie ist der Leib Christi auf Erden. Weil wir das immer wieder bis zum Abwinken betonen, ja, die Kirche kann niemanden retten, die Kirche bringt dir nichts, auf die Kirche kannst du dich nicht verlassen. Deshalb sind wir längst so weit im Grunde, dass wir oft denken, die Kirche hat rein gar nichts zu tun mit dem Heil, der Erlösung. Das wäre, wie gesagt, völlig undenkbar gewesen für Christen über fast 2000 Jahre in der Kirchengeschichte. Die Kirchenväter, die Christen im Mittelalter, die Reformatoren, Johannes Calvin sagt, es gibt für uns keinen Weg ins Leben hinein, man meint nicht das körperliche Leben, sondern das geistige, das ewige, als dass die Kirche uns in ihrem Schoß empfängt, uns gebiert, an ihrer Brust nährt und schließlich unter ihrer Hut und Leitung in Schutz nimmt, bis wir das sterbliche Fleisch von uns gelegt haben und den Engeln gleich sein werden, also im Himmel sein werden. Es gibt keinen anderen Weg als in und durch die Kirche. Ja, der Glaube, kann ich nur noch mal sagen, der Glaube ist der Weg in den Himmel, ins Himmelreich, natürlich, aber dieser Weg führt durch die Kirche und mit der Kirche und in der Kirche. Wie um alles in der Welt komme ich drauf, oder wie kommt der Heidelberger drauf, das so zu behaupten, weil Jesus Christus der Kirche den Schlüssel, oder besser gesagt die Schlüssel zum Himmelreich gegeben hat, wie wir hier gelesen haben. Und zwar die einzigen Schlüssel, die es gibt. Die einzigen Schlüssel, die das Himmelreich auf dieser Erde aufschließen für Menschen oder auch zuschließen. Durch diese wird den Gläubigen das Himmelreich aufgeschlossen und den Ungläubigen aber zugeschlossen, sagt der Heidelberger hier. Wo finden wir das, diese Lehre oder diesen Gedanken? Wir finden das schon in Matthäus Kapitel 16, da kommt diese Redewendung her. Da bekennt Petrus seinen Glauben an Jesus Christus als den Sohn des lebendigen Gottes, und auf dieses Bekenntnis des apostolische Bekenntnis hin, sagt Jesus dann zu ihm stellvertretend für alle Apostel: Du heißt nicht umsonst Petrus, sagt Jesus, was Fels bedeutet, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen, und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Da sagt Jesus das. Und was bedeutet das? Was macht man dann mit diesen Schlüsseln? Das sagt Jesus weiter: Was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Darum geht es in diesen Schlüsseln. Und damit gibt unser Herr Jesus Christus selbst der Kirche, seiner Kirche, die allerhöchste denkbare Autorität, Vollmacht. Die Kirche kann das tun und soll das tun, was eigentlich nur Jesus Christus selbst tun kann: das Himmelreich aufschließen und zuschließen. Jesus sagt damit, dass er das nicht selber höchstpersönlich im Fleisch tun wird, in der Kirche unmittelbar, sondern eben durch seine Kirche, dass er seiner Kirche echte geistliche Autorität gegeben hat. Wem die Kirche das Himmelreich aufschließt, hier auf der Erde, dem wird Christus den Himmel nicht zuschließen. Und umgekehrt, wem die Kirche das Himmelreich verschließt, dem wird es Jesus Christus nicht im Himmel einfach aufschließen. Der Gläubige, der in die Kirche, in die volle Gemeinschaft der Gläubigen, der Heiligen aufgenommen wird in der Kirche als Mitglied, den hat Christus ins Himmelreich aufgenommen. Und der aus der Kirche ausgeschlossen wird, den hat Jesus schon aus dem Himmelreich ausgeschlossen. Es sei denn, er kehrt noch um, sozusagen in letzter Sekunde. Und was sind diese Schlüssel des Himmelreichs, die Jesus seiner Kirche gegeben hat? Das sind zwei an der Zahl, das ist die Predigt und das ist die Kirchenzucht, wie es in Frage 83 heißt. Und die beiden wollen wir uns kurz anschauen. Zuerst, wie macht die Predigt das? Wie funktioniert die Predigt als ein Schlüssel zum Himmelreich? Wir haben es eben nochmal gehört, wie entsteht der Glaube, wie fängt man an zu glauben? Paulus sagt in Römer 10, wie sollen sie aber, die Ungläubigen, die Heiden, an den glauben, von dem sie nichts gehört haben, wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Das heißt, wir fangen an zu glauben durch Verkündigung, durch das gepredigte Evangelium. Das müssen wir aber richtig verstehen, und das tun wir oft nicht. Die Predigt ist nicht einfach die Information, was der christliche Glaube, was das Evangelium ist, wo wir den Glauben finden können, das Handbuch sozusagen dazu. Die Predigt ist das Mittel par excellence, durch das Gott versprochen hat, Menschen Gnade zu schenken, Glauben zu schenken. Die Predigt ist der Ort, wo wir anfangen zu glauben. Der Heidelberger sagt, wir kommen ins Himmelreich durch die Predigt. Und Himmelreich meint nicht nur die Zukunft, das Leben nach dem Tod oder was auch immer wir manchmal darunter verstehen. Das meint das ewige Leben, das schon anfängt, wann immer jemand anfängt zu glauben. Das Himmelreich, hat Jesus gesagt, als er gekommen ist, das Himmelreich hat er selber schon nah herbeigebracht. Es ist schon da, es ist um die Ecke, es ist da, wann immer jemand anfängt zu glauben. Und wie hat das gebracht? Wie hat es Jesus gebracht? Durch seine eigene Verkündigung des Evangeliums. Und wie funktioniert das jetzt? Wie benutzt die Kirche diesen Schlüssel, den sie hat in der Hand, diesen ersten Schlüssel, um das Himmelreich aufzuschließen? Frage 84. Wie wird das Himmelreich durch die Predigt des Evangeliums auf- und zugeschlossen? Die Antwort: Nach dem Befehl Christi wird allen Gläubigen verkündigt und öffentlich bezeugt, dass ihnen alle ihre Sünden aufgrund des Verdienstes Christi von Gott wirklich vergeben sind, so oft sie die Verheißung des Evangeliums mit wahrem Glauben annehmen. Das heißt, wenn wir es richtig verstehen, wann immer ein Prediger echt und wahr und treu das Evangelium verkündigt, predigt, dass wir Vergebung für unsere Sünden haben, finden in Jesus Christus, in seinem Leiden, in seinem Gehorsam. Und die Zuhörer, die da sitzen, die Gemeinde, glaubt das, nimmt das an, mit gläubigem Herzen, wie es heißt. Dann passiert was, dann macht es Klick, dann ist das Schloss offen. Die Tür zum Himmelreich geht auf und wir gehen da hinein, gehören dazu. Jetzt schon, das ist das Versprechen, das Jesus uns gegeben hat. So funktioniert das, das gilt der Kirche, in der Kirche. Und das ist doch wunderbar, das ist doch eigentlich das, was wir alle brauchen und auch alle wissen wollen, wissen müssen, wo wir und wie wir die Tür zum Himmelreich finden. Die Menschen suchen überall. Aber hier dürfen wir es erwarten, jedes Mal, wenn wir zum Gottesdienst kommen, jedes Mal, wenn die Predigt beginnt, ist dieser Schlüssel da. Und so steht es in Gottes Wort. Aber wie jeder Schlüssel, das, glaube ich, gilt immer, auch dieser Schlüssel der Predigt, der erste Schlüssel, der schließt nicht nur auf, der schließt auch zu. Das ist der zweite Teil der Antwort. Das heißt dann weiter, Frage oder in Antwort 84, allen Ungläubigen und Heuchlern aber wird durch dieselbe Predigt bezeugt, dass der Zorn Gottes und die ewige Verdammnis auf ihnen bleiben, solange sie sich nicht bekehren. Das heißt, in derselben Situation, wenn ein Prediger treu und klar das Evangelium predigt, die Zuhörer nehmen es aber nicht an mit gläubigem Herzen. Da macht es auch Klick. Da geht das Schloss der Tür zum Himmelreich zu und die gehören nicht dazu, die so antworten und reagieren. Solange wir uns nicht bekehren, sagt der Heidelberger. Auch das ist ein Versprechen, das Jesus Christus uns gegeben hat, ein negatives Versprechen, eine Warnung. Eine Warnung, die ist schrecklich. Das sollten wir ernst nehmen, das sollte uns eigentlich Angst und Zittern bereiten, dass, oder bestimmten Menschen, dass das so ist, dass das tatsächlich passiert in der Predigt, im Gottesdienst. Klick macht es auf jeden Fall. So oder so. Niemand hat das Recht, niemand hat irgendeine Grundlage zu behaupten, obwohl das viele Menschen tun. Naja, ich glaube zwar nicht so das ganze Zeug, was da in der Kirche gepredigt wird, aber ich weiß trotzdem, dass ich irgendwie in den Himmel komme. Alles in Ordnung. Ich sage mir selber das Evangelium. Ich versorge mich selbst, ich finde meinen eigenen Weg in den Himmel. Gott wird mir schon irgendwie gnädig sein. Niemand hat das Recht zu sagen, ich bin zwar bei der Predigt nicht dabei, nicht so richtig anwesend, wenn ich ehrlich bin, interessieren mich die Predigten gar nicht wirklich. Aber was soll's, ich kann mir denn zu Hause die geistliche Speise geben, die ich brauche. Ich kann das zu Hause allein mit Gott ausmachen, mit dem Himmel. Nein, die Predigt ist der erste und wichtigste Schlüssel, mit dem uns das Himmelreich aufgeschlossen wird. Und es führt nichts dran vorbei an diesem Schlüssel. Da gibt es keine Fernbedienung, kein Dietrich, kein Schlossknacker oder was auch immer. Wir brauchen diesen Schlüssel. Der Katechismus fügt hinzu, dann, was wir eben schon aus Matthäus 16 gehört haben, nach diesem Zeugnis des Evangeliums, des Gepredigten, will und wird Gott in diesem und im zukünftigen Leben urteilen. In diesem und im Zukünftigen. Sowohl als auch. Man könnte sagen, 1:1, identisch. Wie auf Erden in der Kirche, so dann auch im Himmel. Das ist der erste Schlüssel zum Himmelreich, die Predigt. Und die sollten wir, diese Schlüssel, wieder ernst nehmen. Der zweite Schlüssel von zweien ist dann, wie gesagt, die Kirchenzucht. Und ein zweiter Punkt und Gedanke. Warum ausgerechnet Kirchenzucht, würden wir vielleicht denken, warum ist die, soll die Kirchenzucht einer von zwei Schlüsseln sein zum Himmelreich? Worum geht es in der Kirchenzucht? In der Kirchenzucht geht es nicht, wie wir oft denken, nur um das Allerschlimmste, den größten Extremfall, darum, dass jemand vielleicht aus der Gemeinde, aus der Kirche ausgeschlossen, exkommuniziert werden soll. Nein, bei echter Kirchenzucht, bei biblischer Kirchenzucht geht es darum, dass ganz einfach Lehre und Leben zusammengehören und auch zusammenpassen sollen. Das, was wir glauben und wie wir leben. In der Kirchenzucht geht es nicht darum, perfekte Christen, vollkommene Christen oder sündlose Christen zu produzieren, Mitglieder, die nicht mehr sündigen, das gibt es nicht, das ist nicht der Anspruch. Gerade deshalb ist es übrigens spannend, dass der Heidelberger die Kirchenzucht, manchmal, oder auch in der älteren Literatur findet man das immer wieder, Kirchenzucht als Bußzucht beschrieben wird. Das macht deutlich, es geht nicht um Perfektion, es geht nicht um Sündlosigkeit, sondern um die Bereitschaft, dass wir Buße tun, wegen unserer Sünde. Nicht sündlose Menschen, sondern Sünder, die ihre Sünden bereuen und Buße tun. Sich ernsthaft vornehmen, anders zu leben und das auch zeigen. Und wie kann es die Kirchenzucht das jetzt tun, als Schlüssel uns den Himmel, das Himmelreich auf- oder zuschließen? Welche Macht, welche Autorität hat die denn? Frage 85. Wie wird das Himmelreich durch die christliche Kirchenzucht zu- und aufgeschlossen? Die Antwort: Nach dem Befehl Christi werden alle, die sich Christen nennen, aber unchristlich lehren oder leben, mehrfach brüderlich ermahnt. Wenn sie von ihren Irrtümern und Lastern nicht ablassen, werden sie der Kirche oder den von ihr Beauftragten namhaft gemacht. Wenn sie auch auf deren Ermahnung nicht hören, werden sie von diesen durch Versagung der heiligen Sakramente aus der christlichen Gemeinde und von Gott selbst aus dem Reich Christi ausgeschlossen. Das heißt, wer nicht im Einklang mit dem Evangelium, mit dem, was er glaubt, auch lebt und umgekehrt, der wird von der Gemeinde, von den Beauftragten, den Amtsträgern, den Ältesten, dem Kirchenrat ermahnt, zur Rede gestellt. Wenn er nicht hört, sich nicht korrigieren lässt, nicht Buße tun, sich nicht bessert, was passiert dann? Ihm werden die Sakramente versagt, heißt es, er wird vom Abendmahl ausgeschlossen. Oder der Taufe auch, wenn er noch nicht getauft ist, er bekommt dieses Privileg nicht. Vielleicht nur für eine Zeit oder eben sogar dauerhaft. Und was bedeutet das? Wer nicht zu den Sakramenten zugelassen ist, weil er gesündigt hat und nicht umkehrt, weil er dauerhaft, wer dauerhaft ausgeschlossen ist, exkommuniziert ist, der gehört nicht mehr zur Kirche. Wer durch Kirchenzucht nicht mehr am Herrnmahl, an der Gemeinschaft des Tisches teilnehmen darf, weil er unbußfertig ist, nicht korrekturfähig ist, der gehört nicht mehr zur Gemeinde und damit nicht mehr zum Himmelreich. Genauso sagt es der Heidelberger. Der wird durch Versagung der heiligen Sakramente aus der christlichen Gemeinde, okay, so weit gehen wir noch mit, aber weiter heißt es, von Gott selbst aus dem Reich Christi ausgeschlossen. Wie komme ich darauf? Wie kommt der Katechismus, besser gesagt, zu so einer, wir würden vielleicht denken, überzogenen Behauptung? Das lesen wir eben sehr deutlich auch in Matthäus 18, da sagt Jesus, wenn dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin, weise ihn zurecht unter vier Augen, hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört aber nicht, so nimm noch ein oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hört aber nicht auf diese, so sage es der Gemeinde. Hört aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Die schlimmsten Begriffe, die man sich vorstellen kann, um einen Ungläubigen zu beschreiben. Ein Nicht-Christ, nicht ein Bruder oder eine Schwester im Herrn, nicht mehr. Aber wer dann eben denkt, was viele heute tun, viele Christen, ach, was soll das? Die Kirche hat überhaupt kein Recht, keine Befugnis, keine Autorität zu beurteilen, wer gläubig ist oder nicht, wer ins Himmelreich kommt oder nicht oder im Himmelreich ist oder nicht. Für den fügt Jesus noch hinzu, für die, die so denken, fügt Jesus hinzu im nächsten Vers: Wahrlich, ich sage euch, was ihr, die Kirche, auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Das ist die echte geistliche Autorität der Kirche, die wir oft vergessen. Im Positiven wie im Negativen, im Aufschließen wie im Zuschließen. Dieser Zusammenhang von eben, wie auf Erden in der Kirche, so im Himmel. Und auch das müssen wir wieder lernen, wieder ernst nehmen. Niemand hat das Recht, hat irgendeine Grundlage zu sagen, naja, die Ältesten haben gesagt, ich darf nicht mehr am Herrenmahl teilnehmen, weil ich dies oder jenes getan habe und es eben nicht einsehe. Was soll's? Das kratzt mich gar nicht. Ich weiß doch, dass ich Christ bin. Ich kenne doch meinen Jesus. Ich weiß doch, mit mir ist alles geistlich in Ordnung. Ich pfeife auf den Ausschluss aus der Gemeinde. Wer so redet, der hat nichts kapiert, der missachtet die Autorität, die Vollmacht der Kirche, die Jesus der Kirche gegeben hat, die Vollmacht und Autorität, die Jesus selbst ausübt in und durch die Kirche. Und ich habe das mehrfach erlebt, kann ich euch sagen, Leute, die sich für gute, unbescholtene Christen halten, obwohl sie von der Kirche deutlich wortwörtlich gehört haben, was sie in Wirklichkeit sind, nämlich ausgeschlossen, exkommuniziert. Das furchtbare Urteil gehört haben. Das sind Leute, die pfeifen darauf, auf dieses Urteil der Kirche und gehen einfach zur nächsten Kirche oder zur übernächsten und meinen, naja, es ist ja alles in Ordnung mit ihnen, sie müssen nur die Kirche finden, die das auch annimmt. Während sie in Wirklichkeit nichts anderes sind als Heiden und Zöllner, die sich selber in die Tasche lügen. Solche Leute sind keine Christen, sondern Heiden und Zöllner, Sünder ohne Vergebung, ohne Himmelreich. Aber auch dieser Schlüssel, der zweite, der Schlüssel der Kirchenzucht, der schließt auch nicht nur zu, sondern Gott sei Dank auch auf. Der Heidelberger sagt das zum Schluss: Sie werden jedoch, diese Leute, als Glieder Christi und der Kirche wieder angenommen, wenn sie wahre Besserung versprechen und zeigen. Das heißt, selbst wenn die Kirche mal zuschließt, in der Kirchenzucht, durch die Kirchenzucht, das macht Klick, und jemand ist ausgeschlossen, ein ehemaliges Mitglied. Wenn der umkehrt, wenn der erkennt seine Sünde, wenn er weiß, dass es Vergebung gibt für jede Sünde, wenn er Buße tut, Vergebung sucht, dann kann und wird die Kirche nochmal diesen Schlüssel gebrauchen und wieder aufschließen. Die Tür zum Himmelreich steht wieder offen für alle, die noch so schlimm gesündigt haben, wenn sie umkehren, zurückkehren zum Evangelium, zum christlichen Lebenswandel und zur Kirche. Meine Lieben, das hat natürlich viele praktische Bedeutungen für uns. Das bedeutet ganz praktisch für uns, solange wir tatsächlich regelmäßig und eifrig und erwartungsvoll zum Gottesdienst gehen, auf die Predigt hören, das Evangelium hören, aber nicht nur hören, sondern eben auch glauben, von Herzen glauben, solange wir anfangen, zumindest dementsprechend zu leben, solange da Frucht da ist, der Anfang von Frucht, solange wir nicht unter Kirchenzucht sind oder wenn wir es sind, umkehren, Buße tun, bereuen, ändern, Dinge ändern. Wenn das der Fall ist, meine Lieben, dann dürfen wir und sollen wir ruhig und froh sein, guter Dinge sein, gewiss sein, dann dürfen wir persönlich wissen, die zwei Schlüssel, die Jesus seiner Kirche gegeben hat, die Predigt und die Kirchenzucht, die haben beide Klick gemacht für mich und zwar aufgeschlossen. Die haben das Schloss aufgeschlossen, die Tür aufgemacht für mich, dass ich in das Himmelreich komme, dass ich schon im Himmelreich bin, ein Bürger des Himmelreichs. Und das habe ich nicht selbst gemacht, ich habe mir nicht selber aufgeschlossen, ich habe mir das nicht selbst eingebildet oder red mir das selber ein. Das wurde mir für mich getan. Objektiv, wirklich, echt. In der Kirche, zu der ich gehöre. Und selbst wenn ich doch mal ermahnt werde, Kirchenzucht erlebe für eine Zeit, heißt das noch lange nicht, dass Gott mich aus seinem Himmelreich rausgeworfen hätte. Solange ich bußfertig bin, korrekturfähig, festhalte am Evangelium. Meine Lieben, diese beiden Schlüssel, die sind nicht irgendwas, was man so alle Jubeljahr mal aus der Kiste holt. Die gebrauchen wir ständig. Die gebrauchen wir wenigstens jede Woche. Jeden Sonntag, wo wir sehen und erleben, wie die funktionieren, dass sie funktionieren, weil Jesus sie der Kirche gegeben hat. Möge Gott das uns immer bewahren und immer wieder neu vor Augen führen, dass wir so auf die Predigt hören und die Predigt verstehen, als so einen Schlüssel, dass wir mit Glauben antworten, unser ganzes Leben lang, die Predigt als den einen Schlüssel, durch den mir das Himmelreich aufgeschlossen wird. Und möge Gott schenken, dass wir immer bußfertig bleiben, korrekturfähig bei Ermahnungen, bei Kirchenzucht durch die Hirten. Dann werden wir sehen, durch diese Schlüssel, wie uns persönlich das Himmelreich offen steht, wie Jesus sagt, durch die Predigt, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Wie Jesus sagt, ich bin die Tür zum Himmelreich. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Und wie Jesus auch sagt in Offenbarung 22, glückselig sind die, seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben, an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können, Gottes Stadt, sein Reich. Draußen aber, es gibt auch ein Draußen, heißt es dort, draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut, weiter tut. Mal beten. Ja, unser Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns die Kirche gegeben hast, den Leib Christi, wo wir wahre Gemeinschaft haben mit unserem Herrn Jesus Christus, eine Gemeinschaft, die uns rettet. Die Gemeinschaft der Sünder, die jetzt Heilige genannt werden in ihm durch das Evangelium. Das himmlische Jerusalem, unsere geistliche Mutter, in der wir Glauben finden und beim Glauben bleiben durch deine wunderbaren Gnadenmittel. Herr, hilf, dass wir diese Mittel, die Predigt, die Sakramente und die Kirchenzucht auch nutzen und sehen als das, was sie wirklich sind, Schlüssel des Himmelreichs, damit keiner von uns ausgeschlossen wird von der Kirche durch Unglauben, durch unchristliches Verhalten, durch Störgen, dickköpfigen Ungehorsam und so das Himmelreich verpasst, sondern wir alle ankommen zum Ziel. Dass wir alle schon heute leben als Kinder Gottes, als Bürger des Himmelreichs, zu unserem Segen, zum Segen, zum Zeugnis in der Welt und zu deiner Ehre. Amen.